Kennt ihr das? Ihr, die ja schon länger mit Jesus unterwegs seid, dass es immer wieder so ein Up und dann auch wieder ein Runter in der Beziehung zu Gott gibt, dass es man sich manchmal ganz eng verbunden fühlt mit Jesus. Und dann gibt es wieder diese schweren Wüstenzeiten, in denen es gar nicht so leicht ist. Ich selber kenne das von mir auch. Erst neulich war es so, dass ich hier im Gottesdienst saß und ja, auf die Predigt gehört habe. Und dann hat es mich irgendwie getroffen im Herzen, dass Jesus mich ansprechen möchte, mich korrigieren möchte, dass er mir was zu sagen hat. Und dann arbeitet das so in mir und ich merke, wie das eine Herausforderung ist, wie das gar nicht so leicht ist, darauf angemessen zu reagieren. Dazu Ja zu sagen, dass Gott in mir was verändern möchte. Und ich kam dann aber in diesem Gottesdienst an den Punkt, dass ich merkte, doch, das ist wichtig. Ich möchte diesen Schritt gehen, Gott vertrauen und ihn in mein Leben sprechen lassen. Dann habe ich in diesem Gottesdienst Ja gesagt, das Gott hingebracht und ja, ihm gesagt, er darf das tun, in mein Herz zu sprechen. Und jetzt so in den Laufe der Wochen nach diesem Gottesdienst habe ich gemerkt, dass es wieder gar nicht so einfach. Es erfordert ein immer wieder neues Ja sagen zu Gott. Und meine Entscheidung steht, aber ich will daran festhalten. Ich möchte auf Gott vertrauen, dass er mich gute Wege führt, dass er als Herr der Welt einen guten Plan hat für mich. Und so vertraue ich darauf, dass das irgendwie was wird mit Gott und mit mir. Und ich möchte euch heute mit reinnehmen in eine Geschichte und mit euch diesen Gott, der uns manchmal so nah ist und dann doch auch wieder fern, den möchte ich mit euch besser kennenlernen heute. Und dafür schauen wir in Markus 14, die Verse 3 bis 9. Und als er, Jesus, in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen war und zu Tisch saß, da kam eine Frau mit einem Alabasterfläschchen voll Salböl, echter kostbarer Nade. Und sie zerbrach das Alabasterfläschchen und goss es aus auf sein Haupt. Es wurden aber etliche unwillig bei sich selbst und sprachen: Wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Man hätte dies doch um mehr als 300 Denare verkaufen können und den Armen geben können. Und sie murrten über sie. Jesus aber sprach: Lasst sie, warum bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn die Armen habt ihr allezeit bei euch und ihr könnt ihnen Gutes tun, wann immer ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht allezeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Wahrlich, ich sage euch, wo immer dieses Evangelium verkündet wird in der ganzen Welt, da wird man auch von dem sprechen, was diese Frau getan hat, zu ihrem Gedenken. Diese Frau kommt zu Jesus. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem, auf dem Weg zu dem großen Fest der Befreiung, was die Juden jedes Jahr feiern. Und in diesem Vorort Bethanien ist er zu Gast bei einem Mann. Und da sitzt er zu Tisch und sie essen, reden miteinander. Und dann kommt diese Frau in den Raum. Sie hat dieses Fläschchen in der Hand, voll mit Öl, und geht auf Jesus zu, zerbricht dieses Fläschchen, wie man das mit diesen Arten von Gefäßen tun muss, um sie zu öffnen. Und sie gießt dieses Öl über Jesus. Und es wird ruhig im Raum. der Geruch von diesem Öl, diesem kostbaren Nadenöl aus der Ferne importiert aus Indien. Mehrere 10.000 Euro ist es wert. Ein wirklich kostbares Öl. Und der Geruch verteilt sich im ganzen Raum. Alle, die bis dahin noch nicht mitbekommen haben, was gerade passiert ist, spätestens jetzt riechen sie im ganzen Raum dieses Öl. Und das Öl fließt über Jesu Kopf und es tropft auf den Boden. Und die Jünger und einige, die dabei sind, sehen das. Sehen, wie dieses Öl einfach dahin fließt, auf den Boden tropft. Und sie denken sich, was ist das für eine Verschwendung? So viel Geld einfach ausgeschüttet. Klar, es ist Jesus, der Rabbi. Dem kann man schon was Gutes tun. So ist es nicht. Wir wollen ja nicht geizig sein. Aber so viel Geld einfach ausgegossen. Selbst die Reichsten streichen sich das Parfüm nur so an die Gelenke und an den Hals, aber gleich das ganze Fläschchen. Und dann Jesus, was macht er? Er weist sie nicht zurecht, sondern ehrt sie, sagt, dass das, was diese Frau getan hat, gut war. Dass es gut war, dass diese Frau richtig gehandelt hat. Und jetzt passt gar nichts mehr zusammen. Jesus, der sonst immer für die Armen da war, dafür plädiert hat, die Armen zu sehen, ihnen zu helfen, der selbst so viele Extrameilen gegangen ist für die Armen, ist jetzt auf der anderen Seite so verschwenderisch und heißt es noch gut. Und nicht nur das, sondern dann redet er auch noch von dem, dass es gut ist für sein Begräbnis, für das, dass er bald nicht mehr da ist und man dann den Armen noch helfen kann. Wie können die Jünger das verstehen? Wie können wir das verstehen? Was kann uns das sagen über unsere Beziehung zu Gott? Was können wir da von Jesus lernen? Ich glaube, dass ganz wichtig ist, um diese Geschichte zu verstehen, das größere Bild anzuschauen, von dem, was Jesus über sich selbst gesagt hat und was Jesu Plan war, auf die Erde zu kommen. Und wenn wir in die Geschichten reinschauen, in die wir über Jesus lesen können, dann spricht Jesus ganz oft davon, dass er der Menschensohn ist. Er sagt, ich bin der Menschensohn. Das ist keine Aussage, die er sich irgendwie selber ausgedacht hat, sondern Menschensohn ist eine Bezeichnung für eine ganz besondere Person, die im Alten Testament vom Propheten Daniel verwendet wurde, um auf diesen einen Menschen hinzuweisen, der kommen wird und ein ewiger König sein wird. Daniel hat eine Vision davon, dass dieser Mann, dieser Menschensohn von Gott alle Macht bekommt, alle Ehre, alle Herrschaft und eine ewige Herrschaft, ein ewiges Königreich aufrichten wird. Und wenn Jesus also sagt, ich bin der Menschensohn, dann sagt er nichts anderes als, ich bin der König, dieser König, auf den ihr so lange wartet. Und jetzt ist Jesus ja auf dem Weg nach Jerusalem zu diesem Fest der Befreiung. Und in dieser Woche, die Claudia gerade ja schon angesprochen hat, diese Woche vor diesem Fest, in dieser Woche bündelt sich alles. Da folgt einem Ereignis auf das nächste, in dem immer wieder Jesus darauf hinweist, dass er dieser König ist, dass er dieser Herrscher der ganzen Welt ist. Und so ist es, wie wir es gerade gehört haben, dass Jesus einzieht nach Jerusalem und als König kommt. Die Menschen feiern ihn und rufen, Ehre sei Gott, und da ist er endlich, unser König, auf den wir gewartet haben. Jesus, der König. Jesus kommt als König, er lässt sich feiern. Und dann auch noch diese Geschichte von der Salbung. Jesus wird gesalbt, wie die Könige früher im alten Reich Israel gesalbt wurden. Wir denken vielleicht an David, der von dem Propheten gesalbt wurde, um dann König zu werden. Also es wird ganz deutlich, Jesus ist der König. Das sieht nicht nur er so, sondern auch alle um ihn rum. Aber wie stellt sich Jesus dann seine Thronbesteigung vor? Wie stellt er sich das vor, dass er tatsächlich dann der mächtige König wird, der endlich die Befreiung schenkt? Weil es gibt ja auch noch einige Menschen, vor allem die einflussreichen Menschen, die das nicht so toll finden, die mit Jesus eigentlich eher ein Problem haben. Also wie möchte Jesus der König werden? Wie soll das passieren? Und auch da ist es wieder ganz spannend, im Alten Testament zu sehen, wie Gott im Laufe der Geschichte mit dem Volk Israel deutlich gemacht hat, wie seine göttliche Königsherrschaft aussieht. Jesus ist ja gerade auf dem Weg zu diesem Fest der Befreiung. Und genau bei diesem Fest der jüdischen Befreiung geht es darum, Mose hat das Volk Israel aus Ägypten geführt und hat das Volk Israel aus der Herrschaft des Pharaos rausgerissen, rausgeführt und am Schilfmeer endgültig triumphiert über die alte Macht. Und kaum ist das Volk Israel draußen aus dieser Gefangenschaft von Gott in Freiheit geführt, von Gott befreit worden, da loben sie Gott, da stimmen sie ein Lied an und singen Gott, dass er der ewige Herr ist und auf ewig als König herrschen soll. Also Gott wird der König durch Befreiung. Durch das, dass Gott das Volk befreit, wird er zum König. Da loben sie ihn als König. Und so ist Gott nicht der König, der unterdrückt, sondern der König, der befreit, der nicht die Leute zwingt, seiner Gefolgschaft anzugehören und sie dann knechtet und unterjocht, sondern Jesus, wenn er für sich selbst sagt, er möchte der göttliche König sein, sagt er, dass er ein Befreier, ein Retter sein wird für sein Volk. Jesus sagt das ja dann auch. Als die Frau ihn salbt, sagt er, dies hat sie getan, um seinen Leib im Voraus für sein Begräbnis zu salben. Jesus macht ganz deutlich, dass es ihm nicht um eine prachtvolle, prunkvolle Thronbesteigung geht, sondern sein Weg als dieser König führt geradewegs in den Tod. Jesus tritt nicht als mächtiger König auf, sondern als der König, der sich selbst aufopfert, der sich selbst ganz hingibt. Seine Thronbesteigung ist seine Beerdigung. Ich finde das Bild ganz ansprechend von einem Bienenstich. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal von einer Biene gestochen wurde. Das ist jetzt ja erstmal nicht so eine tolle Sache. Und ich persönlich finde auch, es ist eigentlich immer eine traurige Sache, weil so ein Bienenstich zum einen mir wehtut, aber ganz oft ist es ja auch so, dass der Stachel der Biene irgendwie stecken bleibt oder abreißt. Und auch die Biene leidet daran und geht da meistens dran zugrunde und stirbt. Aber genau dieses Bild von dem Bienenstich ist so ein starkes Bild für das, was am Kreuz passiert ist, dass Jesus nicht einfach nur irgendwie stirbt, sondern die Mächte des Todes und der Finsternis sammeln ihre ganze Kraft, ihr ganzes Gift und stechen Jesus. Jesus stirbt, aber die Mächte des Todes verlieren ihren Stachel, verlieren ihre Kraft, sterben. Und Jesus triumphiert dadurch, dass er nicht tot bleibt, sondern aufersteht. Und so wird Jesus der König. So ergreift Jesus seine Herrschaft. So leitet er eine neue Zeit ein, die neue Zeit seiner Herrschaft, in der wir seine Nachfolger werden dürfen, in der wir sein Gefolg, seine Nachfolger werden dürfen. Und diese Herrschaft ist eine ewige Herrschaft. Ich habe am Anfang davon erzählt, dass es ja oft so ein Auf und Ab ist in unserem Leben. Und manchmal läuft es gut, manchmal läuft es schlecht. Und ich glaube, das ist ein Stück weit einfach so. Wir leben in dieser Spannung, dass es nicht ganz so geradlinig läuft, wie wir uns das manchmal vorstellen. Aber Jesus, der seine Herrschaft aufgerichtet hat, bereitet uns den Weg, dass wir seine Nachfolger werden dürfen, dass wir zu seinem Volk gehören dürfen und es in die Ewigkeit führt, in eine Vollkommenheit, in eine Zeit, in der alles abgewaschen wird, was jetzt noch an Schmerz da ist. Es ist ja die Wahrheit, dass Jesus diese Mächte besiegt hat am Kreuz. Und trotzdem erleben wir es ja, dass es immer wieder spannungsvoll ist, weil diese Mächte noch da sind, wie so eine Biene, die schon ihren Stachel verloren hat, aber noch versucht irgendwie anzugreifen. Aber sicher ist, wir dürfen auf diese Herrschaft, auf dieses Königreich Gottes Jesu vertrauen, weil er den Sieg hat, weil es so sein wird, dass er es vollendet. Deswegen möchte ich euch jetzt einladen, für die Lobpreiszeit von ganzem Herzen dabei zu sein. Gott anzubeten als derjenige, der ist, der König der Herrlichkeit, der König, der eingezogen ist nach Jerusalem, der nicht prunkvoll und machtvoll unterdrückend auftritt, sondern als der Befreier. Amen.